Ja, ihr dürft schon mal 1. Buch Samuel aufschlagen, Kapitel 5. Ich mache noch einen kurzen Rückblick. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, am Ende von Kapitel 4, da wird einem Jungen ein besonderer Name gegeben, Ikabod. Das heißt so viel wie keine Herrlichkeit mehr. Was war geschehen? Israel hatte Krieg gehabt gegen die Philister, hat furchtbar verloren. Unter anderem sterben dort zwei Priester, die Söhne Elis. Dann später auch der Eli selbst, also der Vater. Und das Tragische ist, diese Niederlage entsteht, obwohl die Bundeslade in Israels Mitte ist. Und noch schlimmer, die Bundeslade, das ist ja so der Ausdruck der Gegenwart Gottes, die wird von den Philistern entführt. Und deswegen können wir tatsächlich sagen, Israel war seiner Herrlichkeit beraubt worden. Es scheint so, als ob Gott selbst sein Volk verlassen hat. Und jetzt in Kapitel 5 kommt die Bundeslade in das Philisterland. Und wir können uns sicherlich zwei Fragen hier ganz besonders stellen. Einmal, wird Gott seine Herrlichkeit auch im Philisterland erweisen können? Und als zweitens, kann Israel die Herrlichkeit Gottes wiedererlangen? Und um diese Fragen wird es heute auch insbesondere gehen. Lass uns mal die ersten 5 Verse lesen. 1. Samuel Kapitel 5. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben-Ezer nach Aschdod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Aschditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder an seinen Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis zu diesem Tag. Ja, was sollten die Philister nun mit der Bundeslade anfangen? Wir haben es gerade gelesen, sie brachten die Bundeslade in dieses Haus von dem Dagon, das war ja der Hauptgott der Philister. Vielleicht so ein bisschen zu dieser Gottheit, es war eine Art Schutzgott. Wir wissen, das war auch ein Wetter- und auch ein Fruchtbarkeitsgott gewesen und oft wird er ja mit so einem Fischkörper dargestellt. Wo taucht er sonst noch auf? Vielleicht könnt ihr euch erinnern, Simson wird gefangen genommen und dort gibt es ein Freudenfest auch für diese Gottheit, also für diesen Dagon. Ja, was wollten die Philister damit ausdrücken? Ich denke, das sind vielleicht zwei Dinge, die wir da besonders hervorheben können. Einmal, sie meinten selbst, durch den Sieg über Israel hätten sie auch den Gott Israels besiegt. Ich meine, schließlich war ja seine Gegenwart irgendwie auch sichtbar gewesen innerhalb mit der Bundeslade. Und jetzt nehmen sie diese Bundeslade als eine Art Siegestrophäe mit und stellen das eben in das Haus Dagons. Das haben die später nochmal gemacht, beispielsweise als Israel nochmal verloren hatte gegen die Philister. Vielleicht denkt ihr auch daran, der Saul stirbt, er begeht Selbstmord, da werden seine Waffen auch in ein Haus gebracht, nämlich das Haus der Astarte. Das ist auch eine Gottheit. Israel macht übrigens später auch etwas Ähnliches. Die nehmen das Schwert Goliaths und legen das auch in das Haus ihres Gottes. Also das wurde so gehandhabt. Es drückt immer wieder aus, der Feind ist besiegt worden, mein Gott ist stärker als dein Gott. Andere meinen, dass man vielleicht aber auch einen gewissen Respekt dieser Gottheit zeigte. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Predigt erinnern. Da hat Hans Werner das auch vorgelesen, Kapitel 4, Vers 8. Da sehen wir, da beginnt der Kampf und die Philister, die zeigen da doch einen großen Respekt vor dem hebräischen Gott. Die sagen, das ist der Gott, der die Ägypter mit Plagen gerichtet hat. Also die hatten schon Angst vor ihm gehabt. Und deswegen nehmen sie eben diese Bundeslade oder wollen diesen Gott nehmen und ihn neben ihren Gott stellen. Bestimmt nicht gleichbedeutend, aber vielleicht so ein bisschen unterhalb neben diesem Gott und wollen ihm Respekt zeigen. Vielleicht erhofften sie sich auch, dass die Stärke Israels dann übergeht und zur eigenen Stärke wird. Wie auch immer, Tatsache ist, die Bundeslade steht neben diesem Gott Dagon. Und damit beginnt ein Konflikt, ein Kräftemessen zwischen diesen beiden Gottheiten. Wir lesen im ersten Gebot von den großen 10 Geboten auf dem Berg Sinai: Du sollst keine Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot, was wir haben. Und für Israel bedeutete das, der hebräische Gott will der alleinige Gott sein und er will sein Recht auch voll und ganz ausüben. Also das heißt, keine Konkurrenz duldet dieser Gott. Und begründet wird es damit: Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und das dürfen wir also wissen. Es ist eins, ob wir in das Haus Gottes fremde Götter reinbringen, das war bei Israel immer wieder so, oder ob wir den Herrn in das Haus dieser Götter bringen wollen, das taten die Philister. Sobald das geschieht, wird es ziemlich unruhig. Viele meinen ja, wenn man Gott auf sein oder wenn Gott in dein Leben hineinkommt, dann ist es immer schön und angenehm. Ist aber gar nicht so. Es kommt drauf an. Es kann sogar sehr unangenehm werden. Und das Problem sind hier auch gar nicht die fremden Götter. Das sehen wir zum Beispiel sehr gut. Paulus ist in Griechenland, in Athen, Areopag. Da gibt es viele Gottheiten. Und die stehen alle nebeneinander. Kein Problem. Das ist für die überhaupt kein Problem. Und dann kommt der Apostel Paulus und der verkündigt den unbekannten Gott. Und dann wird's unruhig. Und das sehen wir immer wieder. Unser Gott will seinen Platz nicht teilen. Keine Konkurrenz. In Jesaja 42, Vers 8 wird das sehr klar ausgedrückt. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Israel hat das vorher bekannt, die Herrlichkeit ist von uns gewichen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Gottes Herrlichkeit nicht auch woanders sichtbar werden könnte, sogar im Feindeslager. Ähnliches lesen wir zum Beispiel auch bei dem Propheten Hesekiel. Da lesen wir auch in den ersten Kapiteln, wie die Herrlichkeit Gottes langsam weicht. Erstmal vom Tempel und verschwindet dann irgendwann von Jerusalem und irgendwann scheint die Herrlichkeit nicht mehr da zu sein. Und dennoch taucht eine Formulierung immer wieder bei diesen Propheten auf, nämlich, wenn das und das geschieht, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Gott zeigt seine Herrlichkeit auf sehr unterschiedliche Art und Weise, sowohl in Israel als auch bei den Heidenvölkern. Vielleicht schlagen wir mal eine Stelle da auch auf. Hesekiel Kapitel 6. Hesekiel Kapitel 6, Vers 13. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ihre Erschlagenen mitten unter ihren Götzen um ihre Altäre her liegen werden. Auf allen hohen Hügeln, auf allen Berggipfeln, unter allen grünen Bäumen, unter allen dicht belaubten Terebinden, an den Städten, wo sie alle ihre Götzen lieblichen Geruch dargebracht haben. Das heißt, Gottes Herrlichkeit wird auch da sichtbar, wo er Götzen niederschlägt und wo er Götzendiener niederschlägt. Auch darin zeigt er seine Herrlichkeit. Und man kann daran erkennen, dass Gott groß ist. Und so sehen wir das auch hier. Frühmorgens kommt man in das Haus Dagons und Dagon, diese Gottheit, liegt auf seinem Angesicht. Übrigens ähnlich auch später der große Krieger Goliath, der wird vom Stein getroffen, da heißt es auch, und er fällt nieder auf sein Angesicht. Also Dagon muss wieder aufgerichtet werden. Der Morgen darauf, wieder liegt er auf sein Angesicht, jetzt nur noch schlimmer, Kopf ab, Hände ab oder Arm ab. Und da müssen wir schon sagen, wenn wir uns jetzt diese Gottheit anschauen, es ist doch eine sehr jämmerliche Erscheinung. Und es sagt aber auch viel, viel aus. Später sind es gerade die Propheten Jesaja und Jeremia, ja, die sind oft sehr sarkastisch, wenn sie über Götzen sprechen. Sie können zum Beispiel sagen, was ist das für eine Gottheit, die irgendwie geformt werden muss, Holz, Stein und so weiter. Was ist das für eine Gottheit, die man in einer Prozession herumtragen muss, kann ja noch nicht mal selber gehen. Was ist das für eine Gottheit, die nicht mal selbst denken kann? Denken wir hier an Dagon, Kopf ab. Was ist das für eine Gottheit, die nicht helfen kann, keine Arme hat? Und so merken wir, der Herr Israels, er zeigt sich hier auf jeden Fall wieder als der Stärkere. Und jetzt ganz wichtig, wir haben uns zu entscheiden. Ich meine, der Mensch, der rechtfertigt sich ja manchmal, der sagt sich, naja, Gott hat bei mir schon einen Platz. Aber er muss sich den schon teilen. Da gibt es eben noch so ein paar andere Dinge. Aber ich habe ihm einen Platz gegeben, irgendwo daneben. Gut, wenn man ehrlich sagen muss, manchmal auch darunter irgendwo. Aber ich habe ihm eben seinen Platz gegeben. Und so sehen wir das auch hier. Zuerst wollen sie Gott den Platz neben den Göttern weisen. Was sehen wir? Gott macht nicht mit, wirft den Götzen um. Klare Anweisung also an uns. Diese Götzen haben sich mir zu unterwerfen. Was versucht dann der Mensch aber wieder? Zurück wieder an die alte Stelle. Das muss doch irgendwie klappen. Meine Götzen neben Gott. Und dann wird der Herr noch ein bisschen deutlicher. Und jetzt schmeißt er alles derart zu Boden, dass alles zu Bruch geht. Das ist also eine klare Sprache auch an uns. Was verehrst du da? Was vertraust du da? Schau mal, wie jämmerlich das ist. Kann dein Götze etwas, was ich nicht könnte? Also wir müssen uns für oder gegen entscheiden. Und wenn wir versuchen, doch beides unter einen Hut zu bekommen, dann wird Gott eine Entscheidung herbeiführen in unserem Leben. Der macht das. Lass uns mal Matthäus 6, Vers 24 aufschlagen, die Bergpredigt. Ich glaube, sehr bekannter Vers, da geht es auch um einen Götzen, der in unser Leben hineintreten kann, mit dem Begriff Mammon. Da steht so viel wie Trachten nach Geld und Reichtum, das ist auch Götzendienst. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist unmöglich. Du kannst nicht Reichtümern in dieser Welt hinterherlaufen und gleichzeitig sagen, ich liebe meinen Gott. Du wirst dich entscheiden müssen, sagt Jesus. Für oder gegen? Nehmen wir noch eine andere Stelle. 1. Korinther 10, Vers 22. Da geht es ums Brotbrechen und das Abendmahl. Vers 21 lesen wir nochmal. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben oder am Tisch der Dämonen. Oder wollt ihr den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Das haben die Korinther gedacht. Man könnte sich da aufhalten, wo die Götzen verehrt wird, dort Tischgemeinschaft haben. Da geht man sonntags zur Kirche. Und da hat man eben das Abendmahl, hat Gemeinschaft mit Gott und irgendwie ist das vereinbar. Paulus sagt, es ist unmöglich. Wollt ihr den Herrn reizen, sagt er, zur Eifersucht reizen. Er ist stärker. Ihr werdet so nicht davonkommen. Ja, gehen wir zurück zu 1. Samuel Kapitel 5. Jetzt sehen wir nämlich, zuerst hat Gott diese Gottheit geschlagen, sie fällt nieder. Und jetzt fängt er an, die Götzendiener zu schlagen, die Philister. Vers 6. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern von Aschdod, und er brachte Verderben über sie und schlug Aschdod und sein ganzes Gebiet mit Beulen. Wie gesagt, jetzt trifft es auch die Götzendiener. Und wie in Ägypten werden die Philister jetzt mit Plagen geschlagen. zuerst mit Beulen, später wird noch irgendwie so eine Mäuseplage erwähnt. Aber es heißt hier sehr deutlich, die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern. Hier haben wir wieder den Kontrast zu dieser Gottheit Dagon. Der hat überhaupt keine Arme mehr. Der kann nicht mal eingreifen, der kann gar nicht mehr helfen. Egal wie laut jetzt gebetet wird, es ist egal. Aber die Hand des Herrn, sie wiegt jetzt schwer. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, Anerkennung, ja selbst Bekenntnis ist nicht dasselbe wie Unterwerfung. Ich meine, so manch einer hat das gemerkt, Gott greift in mein Leben ein, vielleicht auch sehr, sehr ernst. Aber anstatt, dass man sich beugt, sich ihm unterwirft, was versucht man? Ihn irgendwie zur Seite zu schieben, ihn loszuwerden. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die rufen das in ihrer Torheit und sagen auch, Gott, lass mich in Ruhe. Lass mich doch bitte einfach mal in Ruhe. Das heißt, sie erkennen sehr wohl Gott in ihrem Leben, aber sie wollen sich ihm nicht unterwerfen. Aber was wir sehen, den Versuch, Gott zu entkommen oder ihn loszuwerden, macht alles nur noch schlimmer. Jetzt wird die Bundeslade nämlich herumgereicht. Ich lese das jetzt mal nicht, aber die kommt von Ort zu Ort. Und überall, wo die Bundeslade jetzt im Philisterland landet, bricht die Plage aus. Es wird nur noch schlimmer. Und das dürfen wir uns schon mal merken. Gott loszuwerden bedeutet nicht, dass wir Ruhe von ihm bekommen. Am Ende wird alles nur noch schlimmer werden. Denken wir nur an das Endgericht. Es gibt da sehr viele Menschen, die vor Gott stehen werden. Und sie können eins zumindest behaupten, ich hatte lange Zeit Ruhe von Gott gehabt. Ich habe ihn immer zur Seite gedrängt, immer zur Seite gedrängt. Und es stimmt, es war dann ruhig. Aber am Ende bricht das ganze Unheil über sie und dann wird es schlimm. Also das ist eine wichtige Warnung auch für uns. Besser jetzt unterwerfen. Gehen wir rüber zu Kapitel 6. Jetzt kommt eine Beratung. Man überlegt jetzt, was sollen wir tun? So kann das jedenfalls nicht weitergehen. Und sie beschließen dann jetzt, wir müssen die Bundeslade endgültig loswerden. Sie muss zurück nach Israel. Lass uns mal Verse 1, 2 und 3 lesen. So war die Lade des Herrn 7 Monate lang im Land der Philister. Und die Philister riefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Zeigt uns, auf welche Weise wir sie an ihren Ort senden sollen. Und sie sprachen, wenn ihr die Lade des Gottes Israels fortsendet, so sollt ihr sie nicht leer fortsenden, sondern ihr müsst ihm unbedingt ein Schuldopfer entrichten. Dann werdet ihr gesund werden und ihr werdet erfahren, warum seine Hand nicht von euch lässt. Also, man ist mit dem Bekenntnis jetzt schon sehr, sehr weit gekommen. Man weiß jetzt, man muss zugeben, dieser Gott ist stärker als mein Gott. Es gibt jetzt auch eine interessante Formulierung. Vorher haben sie die Lade immer die Lade des Gottes Israels genannt. Hier in Vers 2 nennen sie ihn sogar beim Namen, müssen sagen, das ist die Lade des Herrn. Sie nennen jetzt sogar seinen Namen. Und jetzt treffen sie Vorbereitungen für die Rückführung. Also man will die Bundeslade nicht mehr, aber man weiß, man sollte vielleicht noch so ein Schuldopfer dazulegen, das wäre sinnvoll. Was tut man? Man stellt so 5 goldene Beulen her und 5 goldene Mäuse und sagt, das könnte ein tolles Schuldopfer sein. Man sagt sogar in Vers 5, und gebt dem Gott Israels die Ehre, gerade mit diesem Schuldopfer. Man überlegt sich auch Transport, wie soll man das bewerkstelligen, man braucht einen Wagen. Und die nehmen jetzt nicht so eine alte Karre, die keiner mehr braucht. Die sagen, das soll uns jetzt auch mal ein bisschen was kosten. Ein neuer Wagen wird hergestellt, da kann man ihn schön draufstellen. Aber dann bitte weg damit. Das sind so ihre Gedanken. Also wir merken, das ist ihre Entscheidung. Eine gewisse Anerkennung Gottes darf es sein. Dann soll er mich aber bitte in Ruhe lassen. Und ich muss sagen, am Ende müssen wir doch ehrlich sein, man versucht Gott sehr billig abzuspeisen. Genau das, was viele Leute auch heutzutage versuchen. so kleine Opferrituale, eine kleine Spende hier und da. Da muss der Gott doch endlich mal Ruhe geben. So gehen viele auch in die Kirche. Einmal die Woche vielleicht. Bei etlichen reicht es nicht. Einmal die Woche, vielleicht ein, zweimal im Jahr. Aber immerhin, einmal im Jahr war ich dann doch da gewesen. Warum macht man das? Man versucht Gott abzuspeisen. Und man muss sagen, mit sehr billigem Zeug, mit ein bisschen Zeit, vielleicht mal noch eine Münze reinwerfen und dann lass mich bitte in Ruhe. Und irgendwann lass mich auch gerne bitte in den Himmel hinein. Also, das würden wir niemals wagen, mit anderen Menschen oder vielleicht mit dem Ehepartner so umzugehen. Aber mit Gott können wir es machen. Wir sehen, es bleibt auch noch eine gewisse Hoffnung bei ihnen. Daran halten sie fest. Sie beschließen nämlich, vor diesem Wagen säugende Kühe davor zu spannen. Ich meine, naturgemäß wäre das so, die Kühe würden ihre Kälber nicht verlassen wollen. Und wenn doch, dann sagen sie sich, dann hat es der Herr gewirkt. Und wenn sie dann doch nicht nach Israel marschieren sollten, dann war es eben Zufall. Und darauf hoffen die doch noch. Vielleicht war es ja am Ende doch nur Zufall gewesen. Lass uns mal Vers 9 nochmal lesen, Kapitel 6. Und gebt Acht, wenn sie den Weg hinaufzieht, der zu ihrem Gebiet führt, nach Beth-Schemisch, so hat er uns all dieses große Übel zugefügt. Aber wenn nicht, so wissen wir dann, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat, sondern dass es uns zufällig geschehen ist. Ich meine, was man nicht so alles Zufall nennt oder dem Schicksal zuschreiben möchte, kennen wir selbst die komplexesten Dinge und auch Zusammenhänge. Ich meine, dieser Dagon, wenn wir ehrlich sind, der ist noch niemals umgekippt. Der stand da felsenfest. Und das hat es auch noch niemals gegeben, dass man so einen religiösen Gegenstand hatte. Und egal an welchem Ort der kommt, dann bricht da die Plage aus. Ich meine, das kann gar kein Zufall sein. Und doch hofft man darauf. Das machen die Menschen heutzutage genauso. Ich meine, die Entstehung des Universums, was sagt man? Ein riesengroßer Zufall. Die Weltgeschichte, sie nimmt eben ihren schicksalhaften Lauf. Mein großes Unglück, sagt man auch, bedauernswert, passiert aber eben manchmal. Und den Menschen gelingt es erstaunlicherweise sehr, sehr gut, alles dem Zufall und dem Schicksal zuzuschreiben. Aber manchmal gibt es dann doch Momente, wo Gott einen so regelrecht packt und wo er das auch manchmal erzwingt, dass wir es zugeben müssen, es ist kein Zufall. Das ist zu viel gesagt. Aber leider ist es dann bei uns dann häufig doch so, sobald ein bisschen Erleichterung kommt, was machen wir? Dann wie der Pharao, dann lösen wir uns wieder von dem Gedanken. Ja, jetzt haben wir ein sehr eindrückliches Bild. Die Kühe marschieren los. Wir sehen das in Vers 12. Und da passiert etwas Erstaunliches. Da gingen die Kühe auf dem Weg geradeaus auf Beth-Schemisch zu, das heißt Richtung Israel. Sie gingen nur auf ein und derselben Straße und brüllten beim Gehen. Und sie wichen weder zu rechten noch zu linken. Und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis an die Grenze von Beth-Schemisch. Kein Zufall. Es war kein Zufall. Das hätten die Kühe niemals gemacht. Sie hätten ihre Kälber nie dagelassen. Die Last war ihnen auch unbekannt. Und sie können nur diesen einen Weg gehen. Sie brüllen zwar, aber sie müssen den Weg gehen. Und eine Sache ist mir hier besonders deutlich geworden. Im Philisterland ist alles erzwungen. Alles ist dort erzwungen. Nichts geschieht freiwillig. Selbst die Kühe gehen nicht freiwillig den Weg. Sie brüllen, müssen aber gehen. Und das erinnert mich auch an den Sünder. Der Sünder ist auch so starrsinnig. Ich meine, was muss Gott an unseren Herzen machen, damit wir seine Wege gehen? Es bedarf dafür sehr, sehr viel, wenn wir ehrlich sind. Und auch wir Christen sind manchmal so. Wir sind manchmal vielleicht wie diese Kühe. Wir wissen zwar, wir müssen diesen Weg gehen und wir gehen diesen Weg auch, aber wie tun wir es? Mit einem Riesengeschrei eigentlich, zumindest innerlich. Am liebsten würden wir umkehren, am liebsten zurückgehen. Ja, ich weiß, ich muss. Und das ist so. Götzendienst ist eine sehr, sehr hartnäckige Sache. Wir können das mal vielleicht aufschlagen. 1. Korinther 12, Vers 2. Da wird das sehr gut beschrieben. Da sagt Paulus den Korinthern: Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu den Stummgötzen, so wie ihr geführt wurdet. Wir werden magisch von Götzen angezogen. Ja, es ist klar, wir werden fortgerissen. Also dahinter steckt etwas. Und wenn ein Herz erstmal gebunden ist an einer Sache, das ist Götzendienst, wenn wir irgendwelche Dinge besonders verehren, wir kommen so schwer davon los. Das wissen wir. Für mich ist das sehr eindrücklich, gerade im 1. Johannesbrief. Ein ganz toller Brief, der die Gemeinschaft mit Gott beschreibt, wo der Johannes sagt, wenn ich euch das ewige Leben beschreiben sollte, wie das ist, so vom Wesen her, er sagt, das bedeutet eigentlich Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn zu haben. Das ist das ewige Leben. Und doch endet er nicht mit diesen tollen Gedanken, sondern wie endet er? Kinder, hütet euch vor den Götzen. Warum? Warum endet er diesen tollen Brief so? Weil er weiß, was die Gemeinschaft mit Gott kaputt macht und was uns ständig fortziehen will. Das sind die Götzen dieser Welt, woran unser Herz mal wieder hängt. Ja, wir brauchen, glaube ich, sehr lange, um das zu verstehen. Und ich wünsche es uns einfach, dass Gott uns ein williges Herz gibt, dass wir eben nicht wie diese Kühe sind, die da brüllend den Weg gehen, sondern Gott sucht so jemand wie den David am Ende. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir wissen, dass auch die Bundeslade bedeutete für den sehr, sehr viel. Dafür hat er sich Mühe gemacht. Ja, jetzt kommt die Herrlichkeit Gottes nach Israel zurück. Wir lesen, dass die Bundeslade 7 Monate lang im Philisterland war. Wir lesen nicht, dass Israel den Versuch unternommen hätte, die Bundeslade zurückzubekommen. Ich meine, in ihren Augen war das wahrscheinlich auch gar nicht möglich. Die Philister waren viel zu stark. Und ich habe mir die Frage gestellt, woran liegt es, dass die Herrlichkeit Gottes plötzlich wieder erscheint? Und ich bin zu der Feststellung gekommen, es hat in diesem Fall nichts mit Israel zu tun. Gott hat einfach beschlossen, zurückzukehren. Er hat beschlossen, ich will meine Herrlichkeit in Israel wieder aufleuchten lassen. Und ich bin Gott für diesen Charakterzug auch besonders dankbar, weil ich das selbst auch immer wieder erlebt habe. Da geht man irgendwie auf Abwege, man verliert die ganze Freude und plötzlich fängt Gott an einem Herzen an zu arbeiten. Und plötzlich kehrt man wieder um. Plötzlich ist wieder Freude da. Und wenn man zurückblickt, wie ist das überhaupt passiert, manchmal kann man sich das gar nicht richtig erklären. Ich weiß nur, dass ich jetzt wieder Freude habe an dem Herrn. Und dass ich mich an seiner Herrlichkeit erfreue. Wisst ihr, das macht Gott bei uns. Wir sind manchmal so starrsinnig, aber Gott schafft es doch immer wieder, uns zu biegen, uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und dafür sollten wir ihm auch danken. Ja, aber dann das, Vers 19. Die Bundeslade ist zurückgekommen und dann heißt es, und er schlug einige der Betschemiter, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Und er schlug von dem Volk 70 Mann und 50.000 Mann. Das wird hier unterschiedlich übersetzt. Da trug das Volk Leid, weil der Herr das Volk mit einem so großen Schlag heimgesucht hatte. Ich meine, wie sollen wir diese Personen nennen? Ich habe sie einfach mal als Wahnsinnige bezeichnet. Also es ist wirklich wahnsinnig, was die dort machen. Ich weiß gar nicht, wie die darauf kamen. Wahrscheinlich die Bundeslade war nie zu sehen. Die war immer im Heiligtum. Und plötzlich die große Gelegenheit, vor ihrer Nase steht die Bundeslade. Und jetzt machen die etwas, was nicht mal die Philister sich getraut haben. Die hatten mehr Respekt als die Israeliten selbst. Sie haben es gewagt, den Deckel aufzumachen, um da mal reinzuschauen. Und Gott schlägt sie. Und er schlägt sie sehr, sehr hart. Das erinnert mich so ein bisschen an den König Usia. Der kam auch mal irgendwann auf diese Idee, er möchte gerne in den Tempel, um mal ein bisschen Räucherwerk darzubringen. Wir wissen, wie er nur reinkommt in den Tempel, bricht sofort der Aussatz aus. Die Priester kommen, jagen ihn raus und er behält den Aussatz sein Leben lang. Benedikt Peters hat das so formuliert: Gottes Herrschaft unter seinem Volk erträgt keine menschliche Vorwitzigkeit. Und das ist wichtig, Geschwister. Wir dürfen den Respekt in Gottes Gegenwart niemals verlieren. Gottes Heiligkeit darf nicht angetastet werden. Das heißt, Vertrautheit oder Freimütigkeit, die wir auch immer wieder bekunden, heißt niemals, dass wir respektlos werden. Ich meine, manchmal kann man das bei kleinen Kindern beobachten. Da kommt ja so ein Fremder, ein Erwachsener zu ihnen ins Leben hinein. Das Erste, was man oft sieht, ist, die gehen auf Distanz, die kennen die Person nicht. Ja, das ist nur eine besonders tiefe Stimme oder was weiß ich. Und dann werden sie aber langsam vertraut mit der Person. Und das beobachten dann die Eltern besonders, die ihre Kinder kennen. Plötzlich schwenkt das um und die werden einfach frech. Vor ein paar Minuten hätten sie sich das niemals getraut. Und die werden einfach rotzfrech zu dem. Und dann entstehen oft sehr beschämende Situationen, besonders für die Eltern. Ja, lasst uns das niemals vergessen. Gott ist Gott und in seiner Gegenwart hat ungebührliches Verhalten keinen Platz. Ja, wie reagiert Israel darauf, auf dieses Eingreifen Gottes? Dasselbe wie die Philister. Dasselbe machen sie jetzt auch. Wir wollen die Bundeslade loswerden. Nach dem Motto, also wenn Gott so auf seine Heiligkeit achtet, dann lieber weg mit ihm. Es ist so wie bei dem vorherigen Beispiel mit dem Kind. Dann gehen die Eltern hin und sagen dem Kind, das darfst du nicht machen, so gehst du mit dem nicht um. Wie reagiert das Kind sofort? Es ist beleidigt und will mit dem Erwachsenen nichts mehr zu tun haben. Das ist sofort die Reaktion. Dann will ich nicht. Und so verhält sich hier auch Israel. Ja, was wäre die richtige Antwort gewesen? Ich glaube, es ist uns sehr klar, sie hätten Buße tun sollen. Sie hätten Buße tun für dieses ungebührliche Verhalten. Und wisst ihr, echte Buße führt auch wieder dazu, dass wir in die Nähe Gottes kommen. Und das sehen wir hier, bei allen ist es dasselbe. Niemand will umkehren, niemand will Buße tun und deswegen kommt auch niemand in den vollen Genuss der Gegenwart Gottes. Niemand erlebt das hier. Die Bundeslade geht von Ort zu Ort, landet nirgendwo. Und deswegen will ich uns dazu nochmal ermutigen. Geschwister, lasst uns immer wieder von Gott zurechtrücken. Wir brauchen das. Und wenn wir das nicht zulassen, werden wir in unserem Christsein nicht weit kommen. Wir werden nicht weit kommen. Und besonders werden wir eins nicht erleben, den vollen Genuss an der Gemeinschaft mit Gott. Dafür muss man sich von Gott, ja, und auch von seinen Boten, von Geschwistern etwas sagen lassen. Ja, am Ende landet die Bundeslade jetzt in Kiriat Jearim, obwohl es ist falsch ausgedrückt. Sie landet dort nicht einfach, sondern 7 Vers 1. So kamen die Leute von Kiriat Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel und sie heiligten seinen Sohn Eliasar, damit er die Lade des Herrn hütete. Sie kommen selbst. Das sind die einzigen, die kommen, um sich die Bundeslade zu holen. Und wisst ihr, und die Bundeslade wird dort bleiben. Viele, viele Jahre. Und ich muss sagen, das ist ein gesegneter Ort. Da bin ich mir fest überzeugt. Das ist ein gesegneter Ort. Eigentlich aber auch sehr traurig. Denn wo war die Bundeslade vorher gewesen? In Silo. Dort haben sich auch die Priester aufgehalten. Und die werden sich da auch weiter aufhalten. Und die werden die Bundeslade aber nicht abholen. Die wird dort bleiben. Das heißt, diese heilige Gegenwart Gottes, ist für viele eher unangenehm als begehrenswert. Ich verstehe die Priester nicht. Warum haben sie es nicht getan? Erst als David später auftritt, er holt die Bundeslade. Das erste Mal wird es nicht klappen, er ist tief enttäuscht, aber er wird einen neuen Versuch starten. Er will, dass die Bundeslade ist an dem Ort, wo er sich aufhält. Und das wünsche ich auch uns, das ist mein abschließender Wunsch, dass der Herr uns noch ein größeres Verlangen schenkt für seine heilige und ja auch seine herrliche Gegenwart. Amen.